insgesamt sind so in meiner Erfahrung so KI-Unterstützungen sehr gut, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Wie ist die, also zum Beispiel, wir haben irgendwie 200 Kommentare oder mehr unter irgendeinem Post und da sich eine schnelle Zusammenfassung geben zu lassen, was ist hier der Tenor? Dafür sind KI-Sachen sehr gut, aber sie sind sehr schlechteren, wirklich jeden einzelnen Kommentar zu finden, weil gerade solche Dog-Whistles habe ich noch kein System gesehen, die die erkennen kann.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Autonomie und Algorithmen. Mit der heutigen Folge kommen wir ans Ende der zweiten Staffel.
Ja, und für mich ist das auch eine ganz besondere Folge, denn es ist tatsächlich die letzte, bei der ich als Host mit dabei bin. Wir hatten zwei super spannende Staffeln Autonomie und Algorithmen und ich bin total stolz, zusammen mit dir und den ganzen vielen helfenden Händen im Hintergrund, Benjamin, das Projekt ins Leben gerufen zu haben. Und deswegen bin ich ja auch sehr, sehr froh, dass ich das jetzt in sehr vertrauenswürdige Hände geben darf, denn ab jetzt wird eine neue Stimme bei uns das Mikrofon übernehmen und das ist die Lena.
Christiane, wir werden dich ganz arg vermissen, aber ich freue mich auch darauf, euch in Zukunft zusammen mit Lena durch die Folgen zu führen. Herzlich willkommen, Lena.
Ja, vielen, vielen Dank für das nette Willkommen, Benjamin und Christiane. Ich freue mich auch riesig, ab der dritten Staffel jetzt hier mit dabei zu sein und heute von Christiane sozusagen den Staffelstab zu übernehmen. Ja, heute haben wir zum Abschluss der zweiten Staffel ein Thema für euch, das alle betrifft, die im Internet unterwegs sind, also ganz ehrlich, alle von uns. Denn es geht heute um den Umgang mit Hassrede im Netz. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, Benjamin und Christiane, aber bei mir ist es so, dass ich in den sozialen Medien doch immer wieder über Posts und Kommentare stolpere, in denen entweder Einzelpersonen oder ganze Gruppen von Menschen aufs Übelste beleidigt und diskriminiert werden. Wie ist es bei euch? Wo und wie begegnen euch Hass und Hetze im Internet?
Ja, aus meiner eigenen Position heraus kann ich zum Glück sagen, dass mir das bisher noch nicht so massiv begegnet ist. Das liegt vermutlich auch mit daran, dass ich ja vor allem podcastmäßig im Internet auftrete und Podcasts sind ein, wie wir gerne sagen, ein sehr flauschiges Medium, weil es kostet einen gewissen Effort, um überhaupt Kommentare an Podcastende zu schreiben. Man muss irgendwie die sozialen Netzwerke aufmachen oder die Website und muss sich dann da hinsetzen und einen Kommentar schreiben oder einen Audiokommentar einsprechen. Das heißt, die Hürde ist höher, als wenn ich jetzt an YouTube-Videos oder soziale Medien, wo eben die Kommunikation primär stattfindet, denke. Und deswegen glaube ich, ist das so ein, eine Dynamik, die bei uns im Bereich Podcast nicht so zentral auftritt. Kann natürlich auch mit Popularität des Podcasts wieder ganz anders aussehen. Was aber nicht sagen soll, dass das Thema irrelevant sei für Podcastende oder andere Leute, die im Internet sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das hat man auch ganz stark gesehen in Zeiten der Corona-Pandemie, wo eben sehr viele Forschende kommuniziert haben über dieses Thema, was ja gesellschaftlich auch sehr aufgeladen war, wo dann ja Hasskommentare wirklich dazu geführt haben, dass Leute sich auch teilweise gefragt haben, soll ich überhaupt noch kommunizieren, ne? Wenn ich eben Hass rede, teilweise sogar Morddrohungen ausgesetzt bin durch das, was ich da sage, um einfach nur die Leute aufzuklären. Und das hat dann ja im Grunde dann aber auch wieder, ich will es jetzt nicht rein positiv frame, aber es hat zumindest zu so Initiativen wie dem SciComm-Support geführt, wo eben Forschende sich konkret dran wenden können, wenn sie eben Hassrede erfahren im Internet. Das ist ein super relevantes Problem und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich damit persönlich noch nicht so stark beschäftigen musste. Wie ist es denn bei dir, Benjamin?
Ja, ganz ähnlich. Ich bin tatsächlich selber noch nie zum Opfer von massiver Hassrede und digitalen Überhäufungen geworden. Es ist aber natürlich so, dass es bestimmte Themen in der Wissenschaftskommunikation gibt, die, wie du sagst, da besonders häufig zum Ziel werden. Das eine hattest du schon gesagt, Corona-Pandemie. Aber wenn man sich in der Politikwissenschaft umschaut, wenn es irgendwie um den Rechtsruck gibt und dann dementsprechend starke Reaktionen erfolgen oder auch immer wieder gerne genommen das Thema Genderforschung, da kennt man ja die Kommentare, die dann typischerweise darunter stehen. Bei mir selber in der KI-Forschung war das höchste der Gefühle bisher, dass einige Leute unzufrieden waren, dass wir die Möglichkeiten von Sprachmodellen weniger hypen, als sie das vielleicht gerne gehabt hätten. Und das geht dann im Vergleich noch. Trotzdem, natürlich, ne, Hasskommentare, Beleidigungen und Hetze gehören leider zur digitalen Realität. Und da stellt sich die Frage, wie kann man bei der Menge an Kommentaren, die täglich gepostet werden, überhaupt noch moderieren?
Ja, die Frage, die für unseren Podcast natürlich auch noch ein bisschen zentraler ist, kann und soll KI denn genau dabei helfen? Also eigentlich wäre es doch super, wenn KI uns dabei unterstützen könnte, Hate Speech zu erkennen und einzudämmen, also automatisiert zu erkennen, sodass sie vielleicht gar nicht mehr den Adressaten erreicht. Aber wer entscheidet denn eigentlich, was Hassrede ist und warum ist es so schwierig, ihre Erkennung zu automatisieren? Und welche Möglichkeiten haben wir, KI in der Content Moderation einzusetzen?
Ja, das sind natürlich ganz viele Fragen, die sich in Bezug auf Hassrede im Internet stellen. Und wir haben zwei ganz tolle GesprächspartnerInnen, die uns dazu Einblicke geben können, nämlich sowohl aus der Praxis als auch aus der Forschung. Das sind Daniel und Sina.
Daniel Brockmeier ist Community- und Social-Media-Manager und betreut diverse Online-Communities eines großen Elektronikherstellers. Und in diesem Kontext gehört der Umgang mit Hate Speech leider zu seinen typischen Aufgaben. Darüber hinaus ist Daniel langjähriger Podcaster und hat sich unter anderem in seinem Philosophie-Podcast namens Privatsprache auch schon mit KI-Themen beschäftigt, zum Beispiel in unserer gemeinsamen Folge zu Anthropomorphisierung, woher ihr ihn vielleicht schon kennt.
Und Sina Zaris ist Professorin für Computerlinguistik an der Uni Bielefeld. Sie ist Principal Investigator, also leitende Forscherin, in den Projekten SAIL, wo es um nachhaltige, intelligente, soziotechnische Systeme geht, und im Sonderforschungsbereich 1646, die sind immer so schön durchnummeriert, sprachliche Kreativität in der Kommunikation. Sie erforscht Methoden des maschinellen Lernens für die Analyse von Sprache, aber forscht vor allem auch daran, wie Menschen Sprache benutzen, also ganz echte Linguistik. Und beides hören wir heute.
Ja, jetzt ist der Begriff Hate Speech bzw. Hassrede schon mehrfach gefallen. Aber was genau das ist, das haben wir Sina gefragt.
Ganz allgemein ist Hate Speech aber erstmal Sprache, die Menschen verachten, menschenfeindlich ist, die also andere aufgrund von Merkmalen wie Herkunft, Gender, politischen Einstellungen bedroht, herabsetzt oder zu Gewalt gegen bestimmte Gruppen von Menschen aufruft. Okay, wie erkennen wir Menschen solche Formen von gewalttätiger Sprache? Ja? Ganz allgemein kann man da erstmal sagen, dass wir haben als Menschen natürlich Wissen über unsere gesellschaftlichen Normen, ne? die Regeln unseres Zusammenlebens, wie wir so miteinander harmonisch zusammenleben können. Genau, Hate Speech ist eben Sprache, die diese gesellschaftlichen Normen verletzt. Und das erkennen wir erstmal im Allgemeinen irgendwie intuitiv, ne? Weil wir diese Normen kennen, weil wir wissen, was Wörter in unserer Sprache bedeuten, weil wir Sprache verstehen können. Genau, wenn wir jetzt dann genauer gucken, ja, also in den Bereich Hate Speech Detection, wo es ja dann oft darum geht, zu erkennen, ne, zum Beispiel, ist das jetzt ein Social Media Post, der gelöscht werden muss oder der irgendwie besonders behandelt werden muss. Da ist dann eben das Problem, dass man dann sozusagen genaue Kategorien definieren muss oder Grenzen einziehen muss, ne? Und dann festlegen muss, ist das Hate Speech, die zum Beispiel strafbar ist, also die wirklich gegen Gesetze verstößt, oder ist es Hate Speech, die gegen die Regeln einer Social Media Community verstößt, oder ist das vielleicht Sprache, die zwar beleidigend ist, die Tabus verletzt, aber die noch nicht sozusagen über diese Grenze geht. Genau, also das ist die Schwierigkeit bei Hate Speech Erkennung.
Von Daniel wollten wir wissen, welche Arten von Hate Speech ihm in seiner Arbeit am häufigsten begegnen.
Die drei häufigsten Fälle sind einfach nicht weiße Models. Dann hat man sofort Sprüche wie, ist die Werbung für Afrika oder sowas. Besonders aggressiv wird reagiert, wenn man gemischt ethnische Pärchen zeigt. Also es ist ja auch leider weit verbreitet, dass weiße Frauen mit nicht weißen Männern zu zeigen, löst wirklich große Hasswellen aus. Das Zweite dann eben, sobald man Models oder CreatorInnen mit denen zusammenarbeitet, die eben nicht eindeutige Geschlechtsmerkmale haben, sodass man sagen kann, diese Person wird eindeutig männlich gelesen oder eindeutig weiblich gelesen, sondern die halt in ihrem Auftreten eben ein binäres Geschlechterspektrum aufbrechen. Und ja, an dritter Stelle sind es da, ja, also ich kann gar nicht sagen, was an dritter Stelle ist, weil es gibt dann so viele, also es gibt ja auch antisemitische Kommentare, es gibt dann aber auch ja eben antimuslimische Kommentare, die antimuslimisch würde ich halt mit Rassismus auf eine Ebene stellen, antisemitisch ist dann wieder mehr verkappt so, der wird nicht akzeptiert, dass der offen gesagt wird, sondern das ist mehr versteckt dann. Es geht immer davon aus, dass der Post in irgendeiner Form die Menschen aufregt. Und ganz oft erklären sie sich dann in eine Opferrolle nach dem Motto, das spiegelt nicht unsere Gesellschaft wider und die Werbung will uns hier was aufzwängen oder es gibt hier eben einen großen Plan der Umvolkung oder dann ja, wird es auch oft sehr schnell antisemitisch irgendwie, dann wird oft George Soros, ja, hat das veranlasst, dass hier jetzt keine weißen Models zu sehen sind. Auf Social Media wird auch sehr viel mit Codes gearbeitet. Es wird beispielsweise oft nur eine 14 gepostet. Das ist ein rechtsradikaler Code für die 14 Words, die quasi ein rechtsradikales Glaubensbekenntnis ist. Und sobald irgendein Inhalt präsentiert wird, der nicht den Weltbildern von ja, rechtskonservativen bis rechtsextremen Menschen passt, wird eben entsprechend mit solchen Codes sehr viel gearbeitet. Die sind auch sehr schlecht oft. Also es wird oft irgendwie sowas wie sehr viel Regen hier. Und das Traurige daran ist also, dass man dann das halt dann irgendwie rückwärts lesen soll und dann weiß man sofort, um welche rassistische Beleidigung es sich handelt. Aber teilweise auch nur Emojis. Also beispielsweise auf Facebook gibt es ja seit vielen Jahren mittlerweile schon so verschiedene Formen von Reaction. Da sind hier nur noch den Daumen hoch. Und ein Post, der rechtsextremen Menschen nicht gefällt, kriegt dann massenhaft diesen zornigen Emoji. Und wenn man dann als Community Manager beispielsweise auf einen rechtsextremen Kommentar antwortet, dann kriegt dieser ganz viel Lach-Emojis einfach auch als so ein Dog-Whistle für andere Rechtsextreme, dass sie sich darunter versammeln, um halt zu sehen, wie jetzt eine Antwort oder ein Post zu interpretieren ist. Und es gibt noch zahlreiche Emojis auf der Emoji-Tastatur, die spezielle Bedeutung haben. Aber Hate Speech geht zu, ich sage mal, 99% von Rechtsextremen aus. Und das Schlimmste oder das Größte, der größte Brocken ist wirklich rassistischer Natur. Danach kommen dann, wie gesagt, Transfeindlichkeit, sowas in die Richtung. Sexismus erleben wir relativ wenig. Offenen Sexismus. Es gibt subtilen Sexismus, aber wenn jetzt irgendwie jemand wirklich dumpfen Sexismus äußert, dann kriegt er von so vielen Leuten Widerrede, dass es ja einfach man da keinen Blumenstrauß gewinnen kann in den Kanälen, die wir betreuen.
Ja, das hat gezeigt, dass Hate Speech einerseits natürlich ganz offen und explizit sein kann, aber andererseits versteckt sie sich auch oft hinter Codes wie Zahlenkombinationen, Emojis oder sogar rückwärts gelesenen Wörtern. Das heißt, die Zahl 14, ein Clown-Emoji oder das Wort Regen sind ja nicht per se Hate Speech. Die kann ich ja auch einfach so in ihrer eigentlichen Bedeutung benutzen, sondern sie werden nur in einem bestimmten Kontext zur Hate Speech. Welche Rolle der Kontext und die Kontextabhängigkeit bei der Erkennung von Hate Speech spielt, darüber haben wir auch mit Sina gesprochen.
Es gibt ganz viele Ausdrücke, die ja mehrere Bedeutungen haben können in der Sprache. Ein Beispiel aus dem Interview mit Daniel, was mir gerade einfällt, war zum Beispiel dieser Clown-Emoji, der dann anscheinend von rechtsextremen Posts verwendet wird. Aber ich habe auch Freunde, die das in ganz normaler Kommunikation verwenden. Das sind dann einfach unterschiedliche Verwendungen, unterschiedliche Bedeutungen eines Wortes, die ohne Probleme koexistieren können und die man dann eben desambiguieren muss oder erkennen muss, ne? Welche Verwendung ist hier gemeint. Genau, dann und Ironie, Sarkasmus fällt dann vielleicht auch in diesen Bereich. Ne? Ist das jetzt irgendwie wörtlich gemeint? Ist das Ironie, Sarkasmus, also ne, mache ich mich jetzt hier gerade über eine Gruppe von Menschen aufgrund irgendeines Merkmals lustig. In vielen Beispielen, die auch Daniel genannt hat, waren so implizite Bedeutungen eigentlich auch, spielten eine Rolle. Ne? Also wenn dann einfach so zum Beispiel so bestimmte Codes verwendet werden, wie diese 14. Ne? Da habe ich einerseits diese Ambiguität, ne? Also es kann eine Zahl sein und es kann auch dieser Code sein, aber eigentlich sage ich da ja noch nicht viel. Ich verwende einfach nur diesen Code. Aber durch die Verwendung dieses Codes impliziere ich, ne, dass ich mich zu einer bestimmten Gruppe mit politischen Einstellungen irgendwie zugehörig fühle und diese politischen Einstellungen verletzen eben bestimmte Normen oder ne, bestimmte Ansichten, die eben die Grundlage, ne, unseres friedlichen Zusammenlebens sind. Das ist eben nicht immer nur das, was dann in so einem Social-Media-Post direkt steht, sondern die Dinge, die daraus folgen oder die mitgemeint sind.
Community-ManagerInnen sind also ständig mit verschiedenen Formen von Hate Speech konfrontiert und müssen entscheiden, wie sie damit umgehen. Daniel erzählt uns, wie das im Alltag funktioniert.
Also wir antworten nicht auf jeden, aber wir haben uns jeden Kommentar angeguckt und überprüft, ob wir darauf antworten sollen. Und das, wie wir auf jetzt Hate Speech reagieren, ist auch wieder kontextabhängig und da haben wir auch einen Lernprozess durchgemacht. Es hängt davon ab, ob man es mit einem einzelnen Kommentar zu tun hat. Dann ist die Strategie, da Gegenrede zu präsentieren, eben die, ja, für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft zu plädieren. Und das wird dann auch oft von der Community unterstützt. Hingegen merkt man halt oft, dass, wie ich das eben auch schon andeutete, dass ganze Posts in rechtsextreme Ecken, sage ich mal, getrieben werden. Das kann sowohl eine Kampagne dahinter stecken, also wir wissen auch, dass Rechtsextreme sich in Chatgruppen organisieren, um dann zu sagen, hier, guck mal, Firma XY wirbt hier mit einem schwarzen Mann und dann gehen sie da gezielt drauf. Aber da ganz stark ist es auch einfach der Algorithmus dafür verantwortlich. Das heißt, wenn du erstmal 5 Leute mit einem rechtsextremen Weltbild den Post kommentiert haben, dann denkt, in Anführungszeichen, Meta, das ist etwas, was diese Person und ihre Freunde interessiert. Also das ist ja ganz stark immer auf die Meaningful Interactions bei Meta ausgerichtet. Also wie viele Kommentare sind unter einem Post? Je mehr Kommentare unter einem Post sind, desto weiter wird er ausgespielt vom Algorithmus dieser Post. Und zwar bevorzugt dann in Netzwerke, die mit den Leuten, die diesen Post kommentieren, in Verbindung stehen. Und wenn man dann entsprechend gut befreundet ist auf Facebook oder Instagram mit anderen Rechtsextremen und fängt an, darunter zu kommentieren, dann wird dieser Post ganz schnell in solche rechtsextremen Ecken abgetrieben und du kriegst ihn auch nicht mehr raus. Dann hast du nämlich auch keine Community, die mehr die Gegenrede hält, weil die kriegen den gar nicht mehr zu sehen. So ein Post bekommt nur noch Rechtsextreme zu sehen. Und wenn das passiert, das ist sehr leicht zu erkennen, weil das wird dann halt Shitstorm-artig, die Hassrede. Und in dem Moment hören wir auf zu kommentieren und fangen an, alles zu löschen. Das heißt, die Posts der Rechtsextremen werden gelöscht, um eben den Algorithmus auszubremsen, dass der nicht weiter anfängt, den in diese Ecke abzutreibenden Post, um so immer mehr auf die Seite zu locken.
Ja, wie Lena gerade gesagt hat, sind viele Kommentare also gar keine offene Hate Speech, sondern arbeiten mit Andeutungen. Das macht die automatisierte Erkennung von Hate Speech dementsprechend schwieriger. Denn ein Satz kann auch diskriminierend oder herabwürdigend sein, ohne eine einzige Beleidigung zu enthalten, wie Sina uns auch nochmal erklärt hat.
So etwas mildere Formen von Hate Speech gegen Frauen, ne, das sind dann manchmal auch einfach so Äußerungen wie, Frauen gehören doch einfach nur in die Küche und sollten nicht in Firmenvorständen arbeiten. Und da ist dieses Frauen gehören in die Küche, da ist kein Wort drin, was irgendwie beleidigend ist. Aber diese Äußerung bezieht sich eben auf einen komplexen historischen Zusammenhang, der Frauen eben über Jahrhunderte lang nicht diese Autonomie zugesprochen hat, dass sie arbeiten können und so weiter. Solche impliziten Formen kann Hate Speech dann eben auch annehmen.
Im sprachlichen Kontext abhängig ist, andererseits aber auch von historischen und kulturellen Kontexten. Auch ist Hate Speech sehr dynamisch und wandelt sich. denn die verwendeten Codes und Begriffe verändern sich. Das macht es sehr, sehr schwierig, an gute Trainingsdaten für Hate Speech Forschung zu kommen. Denn Hate Speech sah 2015 unter Umständen noch ganz anders aus als 10 Jahre später, also 2025.
Das ist sehr dynamisch und sehr modeabhängig. In Anschluss an die Flüchtlingskrise 2015 hatten wir sehr oft von unsere Gäste oder Merkels Gäste, die eben so als höhnischen Kommentar, das ist sowas, was jetzt schon wieder ja so altbacken ist, sage ich mal, dass es kaum jemand verwendet, sondern jetzt sind es dann auch schon ja einfach direktere Sachen, wie dass halt Worte auch direkt ausgesprochen sind, wovor sich halt ja vor 5 Jahren noch niemand getraut hatte. Oder halt dann wieder andere, ja, direkt ausgesprochen wäre ja auch nicht schwierig zu erkennen, aber dann auch wieder andere halt Dog Whistles, die neu aufkommen. Da ist wirklich ein ständiger Wandel drin. Auch eine Zeit lang war dieser Okay-Emoji, dieser Kreis mit der Hand geformt, das war auch von der identitären Bewegung eben ein Symbol, was die quasi als Nazi-Crews eingeführt haben. Ich glaube, das ist mittlerweile schon wieder auch komplett in der Versenkung verschwunden. Oder es gab mal eine Phase, wo Rechtsextreme 3 Klammern um einen Namen gesetzt haben, um diese Person als jüdisch zu kennzeichnen. Ich glaube, auch das sieht man heute gar nicht mehr. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung immer drin. Das ist im ständigen Wandel.
Und wenn wir uns mal der Forschung zur Erkennung von Hate Speech zuwenden, dann hat uns Sina erklärt, dass bisherige Forschung zur Erkennung vor allem auf Datensätzen beruht, die von Menschen annotiert wurden. Und diese AnnotatorInnen müssen sich dann entscheiden, ob eine Aussage nun Hate Speech enthält oder nicht. Und da haben wir sie gefragt, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt.
Dann hat man so einen Datensatz von Social Media Posts zum Beispiel, den man dann Annotatoren gibt, die diese ganzen Posts lesen und dann eben wirklich für jeden Post sagen, ja, das ist Hate Speech, nein, das ist kein Hate Speech. Das kann man dann auch noch viel differenzierter machen, zum Beispiel schwere Grade von Hate Speech unterscheiden. Es gibt zum Beispiel einige Datensätze auch in der Forschung, die zwischen Hass und Hetze, also Hate Speech unterscheiden und sogenannter auf Englisch offensive language, also Sprache, die auch beleidigend ist, herabwürdigend, aber nicht ganz so schlimm. Man hat dann also so einen Datensatz von Social Media Posts und muss irgendwie dieses Kategoriensystem festlegen, was man da dann annotieren will. Und das gibt man dann üblicherweise Menschen, die zum Beispiel auf so Crowdsourcing-Plattformen sich angemeldet haben und sozusagen bereit sind, zum Beispiel um Geld zu verdienen, Daten zu annotieren. Und die lesen dann diese Sätze, bekommen dieses Kategoriensystem und entscheiden das dann. Ja, also es ist ganz anders als das, was wir von Daniel, von dem Social Media Manager gehört haben, wo das so ein Prozess ist, wo man miteinander redet und diskutiert und das auch so ein bisschen aushandelt, was eigentlich da diese Grenzen sind. In der Hate Speech Detection Forschung arbeitet man viel mit diesen irgendwie festgezurrten Kategoriensystemen. Da kommen wir jetzt zu diesen ganzen Fragen der Annotation. Leute, die auf solchen Crowdsourcing-Plattformen dann Daten annotieren, sind nicht unbedingt Experten für Hate Speech. Das heißt, die sind sich dann oft nicht sicher. Ist das Hate Speech oder ist das zum Beispiel offensive oder also beleidigende Sprache? Das heißt, wenn man da jetzt Daten von nur einem einzigen Annotator zum Beispiel sammeln würde, wäre das überhaupt nicht verlässlich. Und deswegen ist eine Möglichkeit, die man hat, eben zu versuchen, zu einem Social Media Post möglichst viele Annotationen, also Entscheidungen von Annotatoren zu sammeln. Ja, das Problem, das dann dabei entsteht, und das haben wir dann auch schon in unseren Daten gesehen, ist, dass tatsächlich man dann oft eine große Bandbreite von Annotatorentscheidungen bekommt. Also wir hatten auch schon Daten, wo wir dann einen Social Media Post hatten und da war dann, waren alle möglichen Kategorien irgendwie in den verschiedenen Annotatorentscheidungen präsentiert. Ja, also einige Annotatoren fanden, das war eindeutig Hate Speech. Andere haben das als gar nicht beleidigend oder irgendwie hateful gelabelt. Bei Hate Speech hat man das immer wieder, dass man eine große Variabilität oder Subjektivität in diesen Daten hat. Was vielleicht so ein bisschen erstmal, wie sagt man, kontraintuitiv ist, weil es eigentlich ja ein recht schlimmes Phänomen ist, ne? Also man würde ja denken, so menschenfeindliche Sprache, Sprache, die zu Gewalt aufruft, das erkennen wir als Menschen ganz gut. Warum das dann in solchen Annotations-Settings dann eben doch oft schwer zu entscheiden ist für Annotatoren, ist zum Beispiel, dass man diese Posts eben für diese Annotationsaufgaben aus ihrem Kontext herauslöst. Ja, das ist also nicht so wie bei den Social Media Managern, die dann da auf ihrer Plattform unterwegs sind, in ihrer Community und genau wissen, worum es vielleicht in einem Thread gerade geht, sondern man hat bei diesen Annotationsaufgaben wirklich einzelne Sätze. Die Annotatoren lesen sozusagen unzusammenhängend einfach meistens so eine Folge von Sätzen und klicken die sozusagen durch. Und da fehlt dann doch eben oft ja dieser ganze Hintergrund, der nötig ist, um so einen Post dann einzuschätzen.
Es ist also ziemlich schwierig, eine binäre Entscheidung zu treffen, ob etwas Hate Speech ist oder nicht. Da kommt jetzt die Frage auf, ob es nicht vielleicht auch andere Methoden gibt, um diese Entscheidung zu vereinfachen oder wie Menschen generell auch im Alltag auf Hate Speech reagieren und wie sie entscheiden, ist das jetzt etwas, mit dem ich mich als, was eine Form von Hate Speech ist, mit der ich mich vielleicht auch befassen muss, um zum Beispiel an ein Support Center zu gehen oder nicht. Es gibt implizite Methoden, wie wir diese intuitive Reaktion auf Hate Speech erfassen können. Und genau das war auch eine Idee von Sina und von ihrem Team. Sie haben nämlich eine Methode angewandt, die nennt sich Eye-Tracking. Eye-Tracking, das sind, ist ein Überbegriff für verschiedene Methoden der Blickbewegungs- und Pupillenmessung. Und das erlaubt einen gewissen Einblick darin, was wir denken, welche Informationsverarbeitungsprozesse in unserem Gehirn ablaufen. Also anders gesagt, wenn wir beobachten, wie sich unsere Augen beim Lesen beispielsweise verhalten, dieser möglicherweise Hate Speech beinhaltenden Texte, kann uns das Aufschluss darüber geben, wie das verarbeitet wird und wie wir darauf reagieren. Und wie genau das funktioniert, das erklärt uns Sina jetzt folgendermaßen.
Also ich habe ja vorhin schon erklärt, dass es oft für Menschen, die eben keine Experten in Hate Speech sind, ziemlich schwierig ist zu entscheiden, ist das jetzt genau Hate Speech oder nicht. In diesem Eyes Don't Lie-Datensatz war unsere Idee, dass es ja eigentlich gut wäre, wenn man einfach erstmal tracken könnte, wie sozusagen Annotatoren intuitiv auf so einen Social-Media-Post oder auf einen Satz, der möglicherweise Hass enthält, reagieren. Wir wollten hier sozusagen über dieses klassische Annotationsszenario hinausgehen, wo man Leute wirklich zwingt, sich zu entscheiden, dass es jetzt hier diese oder jene Kategorie von Hate Speech, sondern wir wollten herausfinden, ob man anhand der Augenbewegungen beim Lesen erkennen kann, ob Menschen intuitiv gesagt geschockt sind, wenn sie den Satz lesen. Also das Ziel ist es sozusagen, von solchen starren Annotationssettings wegzukommen, wo die Leute dann eben überlegen und tüfteln, ist das jetzt hier so oder so, und hinzukommen zu Ansätzen, wo man eben versteht, wie Menschen irgendwie Hate Speech verarbeiten und wie man das anhand von anderen Signalen vielleicht erkennen kann. Also man stellt sich das ja so vor, vielleicht intuitiv, wenn man jetzt an Augenbewegungen beim Lesen denkt, dass man sozusagen Schritt für Schritt, Wort für Wort vorgeht und sozusagen einfach ein Wort nach dem anderen beim Lesen anguckt. Das ist aber nicht so, sondern die Augenbewegungen sagen tatsächlich ganz viel darüber, wie wir Sprache verstehen und verarbeiten, weil wir zum Beispiel unterschiedlich lang auf bestimmten Wörtern verweilen beim Lesen und auch oft, ohne dass wir es merken, zwischen Wörtern zum Beispiel hin und her springen. Linguisten, Psycholinguisten verwenden solche Augenbewegungen schon ganz lange, um zum Beispiel herauszufinden, welche Strukturen in der Sprache für uns Menschen irgendwie komplex sind, ne, oder welche einfach zu verarbeiten sind. Und man kann Augenbewegungen oder zum Beispiel auch die, nicht, es sind nicht nur die Bewegungen eigentlich, sondern zum Beispiel auch die Größe der Pupille beim Lesen. Und da gab es auch schon Studien, die gezeigt haben, dass man daran zum Beispiel Emotionen beim Lesen sehr gut erkennen kann. Und da dachten wir, dann müsste man doch eigentlich auch relativ gut an Bewegungen und sowas wie Pupillengröße erkennen können, ob Menschen jetzt dann beim Lesen von Hate Speech anders reagieren als bei normalen Sätzen. Das war tatsächlich auch so. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass die meisten Versuchspersonen in unseren Daten die Sätze, die Hate Speech enthalten haben, viel schneller gelesen haben. Ne, die wollten die gar nicht so lange angucken. Das ist jetzt ganz einfach gesagt. Ne? Eine andere Variable, die ein sehr guter Prädiktor für Hate Speech waren, war eben aber tatsächlich auch die Pupillengröße. Also das, was man auch bei Studien zu Verarbeitung von Emotionen gefunden hat. Genau, also man kann an den Blickbewegungen sehr gut erkennen, ob Menschen sozusagen intuitiv etwas als schlimm, verachtend, beleidigend empfinden oder nicht.
Noch kann Hate Speech nicht zuverlässig und genau von künstlicher Intelligenz erkannt werden. Komplett automatisierte Content Moderation ist also eigentlich Zukunftsmusik. Aber Sina und ihrem Team ist es zumindest in einer zweiten Studie gelungen, einzelne Worte, nämlich beleidigende Begriffe für Personengruppen, zu erkennen. Dafür haben sie untersucht, ob solche Slurs im Englischen eine Bedeutung haben, die Hass transportiert. Die Grundidee: Man kann mithilfe von Sprachmodellen Worte in ein hochdimensionales Koordinatensystem abbilden. Also, wie man sich das vorstellen muss, ein klassisches Koordinatensystem, nehmen wir mal ein Blatt Papier zur Hand, stellen uns vor, wir zeichnen da zwei Achsen drauf, ne? Eine nach rechts, eine nach oben, X- und Y-Achse. Und jetzt könnten solche Modelle jedes Wort, das wir in unserer Sprache benutzen, in dieses Koordinatensystem als Punkt abbilden. Also irgendwas, was weiter auf der X-Achse ist, irgendwas, was weiter auf der Y-Achse ist und so weiter. Und diese Sprachmodelle benutzen jetzt aber nicht nur zwei Achsen, also X- und Y-Achsen, zwei Dimensionen, sondern 1024 Dimensionen. Das kann man sich jetzt nicht mehr so wirklich vorstellen. Und was jetzt auch dabei wichtig ist, diese Achsen haben nicht direkt eine menschliche Interpretation. Das heißt, wir können nicht als Menschen jeder einzelnen Dimension direkt eine Bedeutung zumessen. Aber mit statistischen Verfahren und Tricks kann es trotzdem gelingen, Richtungen zu finden in diesem hochdimensionalen Raum, die mit einer bestimmten Bedeutung zusammenhängen. Zum Beispiel, wie beleidigend die Worte sind.
Ja, wie sind Sina und ihre Kolleginnen da jetzt rangegangen? Sie haben Wortpaare gebildet von einmal neutralen und einmal beleidigenden Wörtern für dieselbe Personengruppe. Und dann haben sie sich angeschaut, wie sich die Abbildung dieser Wörter in diesem mehrdimensionalen Koordinatensystem, das Benjamin gerade beschrieben hat, unterscheidet. Da greifen sie zurück auf ähnliche Ansätze, die es in der Forschung schon gibt, zur Repräsentation von beispielsweise Gender in der Wortbedeutung. Wenn wir uns die Wörter Mann und Frau anschauen, dann unterscheiden sie sich entlang einer Richtung in diesem Koordinatensystem und diese Richtung ist diejenige, die Gender beschreibt. Wenn ich das jetzt anwende auf die beleidigenden Begriffe, dann heißt das, ich habe einen neutralen Begriff und einen beleidigenden Begriff für die gleiche Personengruppe. Und diese unterscheiden sich entlang der Hassrichtung oder der Beleidigungsrichtung innerhalb dieses Koordinatensystems. Zunächst haben Sina und ihre Kolleginnen mithilfe von 15 Wortpaaren diese Hassrichtung identifiziert. Und dann haben sie mit neuen Begriffen geprüft, wie stark dieses Wort entlang dieser Hassrichtung verläuft. Das heißt, auf diese Weise konnten sie auch bei neuen Wörtern abschätzen, ob sie wahrscheinlich beleidigend sind. Wie genau sie das gemacht haben, das erklärt uns Sina.
Also wir wollten in der Studie einen Detektor bauen, der einzelne Wörter erkennt, die benutzt werden können, um Hate Speech zu äußern. Ein einfaches Beispiel wäre so ein Wort wie Arschloch. Also wir haben so ein neuronales Transformer-Sprachmodell, ne, das so auf ganz vielen Texten trainiert wird und eben lernt, so Sequenzen von Wörtern vorherzusagen. Und diese Transformer-Sprachmodelle, die zum Beispiel auch in ChatGPT drinstecken, die haben sozusagen so interne Layer, in denen die Wörter als Vektoren repräsentiert werden. Und die bezeichnet man in der Computerlinguistik oder in der KI dann als Embeddings. Man weiß schon ganz lange, dass in Sprachmodelle, die diese Embeddings dann lernen, in diesen Repräsentationen Informationen über die Bedeutung dieser Wörter repräsentieren. Wörter wie, die sich einander ähnlich sind, ne? Also Katz und Hund haben dann zum Beispiel sehr ähnliche Vektoren in diesen Repräsentationen. Und Kuchen und Keks hätten dann zum Beispiel auch zwei Vektoren, die sehr ähnlich zueinander sind. Da, und in diesem Artikel haben wir jetzt geguckt, wie das eigentlich mit Wörtern ist, die eben Bedeutung haben, die hateful sind. Also wir haben unsere Sprachmodelle und die lernen, Wörter in diesen internen Layern, in diesen Embeddings zu repräsentieren, in Bezug auf ihre Bedeutung. Und wir haben jetzt in dieser Studie im Prinzip einen Ansatz genommen, den man zum Beispiel auch nimmt, um zu untersuchen, ob diese Repräsentationen, die ein Sprachmodell lernt, gebiased sind. Ne? Zum Beispiel so eine Art Gender-Bias haben. In diesen Arbeiten hat man herausgefunden, dass in diesen Embedding-Spaces, die diese Sprachmodelle lernen, Informationen über Gender sehr systematisch drinstecken. Wenn ich zum Beispiel die Vektoren von zwei Wörtern wie Man und Woman nehme, dann beziehen sich ja diese beiden Wörter auf Personen. Also sie haben die Bedeutung Person, aber sie unterscheiden sich in ihrem Gender. Wenn ich dann also diese Vektoren nehme und den Vektor von Woman vom Vektor von Man abziehe, bekomme ich eine Komponente oder einen Vektor in meinem Vektorraum, der mir zeigt, das ist die Richtung oder das ist die Bedeutung von weiblich, die in diesen Word Embeddings repräsentiert ist. Und wir haben jetzt versucht, diese Methode zu nehmen, um zu testen, ob in diesen Repräsentationen, die das Sprachmodell hat, auch so eine Komponente oder ein Vektor drinsteckt, der die Bedeutung Hass, ne, oder beleidigend enthält. Und dafür haben wir dann Paare von Wörtern einfach erstellt. Und die Paare waren eben so definiert, dass ich einmal neutrale, normale Wörter hatte, die sich auf Personen beziehen. Genau, Argentinians, Feminists, Muslims, das sind normale Wörter, die haben einen Vektor in dem Vektorraum dieses Modells, in dem Embedding Space. Und dann haben wir dazu jeweils ein Slur genommen, also ein Wort, was diese Personengruppe, also zum Beispiel Feminists, dann beleidigt. Und haben dann die Vektoren für diese Beleidigung uns aus dem Embedding Space rausgeholt und dann diesen Trick mit der Vektorsubstraktion oder Projektion gemacht, um dann zu gucken, finden wir in diesem Embedding Space eine Komponente, die Hass kodiert. Genau, und das hat dann ganz gut funktioniert. Also wir haben dann mit so einigen wenigen Paaren diese Vektorarithmetik dann gemacht. Und dann mit dieser Komponente, die wir da identifiziert haben, dann quasi neue Wörter gesucht und die auf andere Wörter angewendet, um dann zu klassifizieren, ist dieses Wort hateful oder nicht. Also wenn wir dann diesen Differenzvektor haben, dann können wir ein neues Wort nehmen, von dem wir wissen wollen, ist das hateful oder nicht, und berechnen die Cosinus-Distanz zwischen dem Differenzvektor und diesem Wort, was uns interessiert. Und dann ist das durch diese Vektorarithmetik so definiert, dass wenn das Wort hateful ist, bekommen wir eine positive Cosinus-Ähnlichkeit, und wenn das Wort nicht hateful ist, bekommen wir eine negative Cosinus-Ähnlichkeit.
Und das funktioniert schon ziemlich gut. Bei eindeutigen Slurs hat diese Methode eine Genauigkeit von etwa 90%. Wenn aber Kontexteffekte und Mehrdeutigkeiten hinzukommen, sinkt die Genauigkeit auf etwa 70-80%. Sina betont aber, dass der Detektor in dieser Form nicht für den Einsatz in der Praxis gedacht ist. Aber wo begegnen uns schon heute KI und Automatisierung in der Content Moderation? Das haben wir Daniel gefragt.
Also wir arbeiten da mit verschiedenen Tools tatsächlich zusammen. Das Simpelste ist einfach nur Stichwortlisten, dass bestimmte Wörter halt in bestimmte Spalten in unserem Social-Media-Tool einsortiert werden, um so eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Oder halt auch, wir sitzen ja nicht direkt jetzt unter einem Instagram-Post und kommentieren da, sondern man hat da so ein Ticketsystem in unserem Social-Media-Tool, wo halt jeder Kommentar quasi als ein Ticket aufbereitet wird. Und wenn man beispielsweise auch da ein Post, wo man merkt, da ist jetzt ein rechter Shitstorm drunter, den schon in quasi eine eigene Spalte einfließen zu lassen, um so ihn einen besseren Überblick darüber zu haben, das sind schon Dinge, die sehr viel helfen können, automatisiert. Es hängt auch wieder vom Tool ab. Wir haben beispielsweise in einer selbst gehosteten Plattform so einen Spam-Filter, der funktioniert ganz gut, hat aber auch viele False Positives. Dann muss man ihm wieder sagen, nein, das ist kein Spam, nein, das ist keine Hate Speech. So, also das nennt er dann alles Spam, um ihn so zu trainieren. Das Wichtige ist da, dass man halt wirklich immer noch das letzte Wort hat. Und insgesamt sind so in meiner Erfahrung so KI-Unterstützungen sehr gut, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Wie ist die, also zum Beispiel, wir haben irgendwie 200 Kommentare oder mehr unter irgendeinem Post, und da sich eine schnelle Zusammenfassung geben zu lassen, was ist hier der Tenor? Dafür sind KI-Sachen sehr gut, aber sie sind sehr schlechteren, wirklich jeden einzelnen Kommentar zu finden, weil gerade solche Dog-Whistles habe ich noch kein System gesehen, die erkennen kann, und wo es ganz scheitert, ist dann, was wir so das Ich-Auch-Phänomen nennen. Eine Person schreibt etwas, 50 Personen schreiben Formulierungen wie ich auch, und das kann KI meines Wissens zum aktuellen Standpunkt nicht erkennen, dass dann sich diese Kommentare alle beispielsweise auf einen Hate Speech beziehen, auf einen Hasskommentar beziehen.
Es gibt also schon KI-Tools, die Arbeit von Community-ManagerInnen unterstützen, wobei unterstützen hier das wichtige Stichwort ist. Denn Daniel betont, dass die Menschen immer noch das letzte Wort haben. Die Entscheidung darüber, was gelöscht oder gar zur Anzeige gebracht wird, liegt weiterhin bei Menschen.
Aber lass uns mal überlegen, was wäre denn, wenn wir Hate Speech tatsächlich zuverlässig automatisiert erkennen könnten? Ich glaube, das hätte einige Vorteile, denn die Konfrontation mit Hate Speech ist emotional echt belastend. Natürlich für diejenigen, gegen die sich die Hate Speech richtet, aber auch für Community-ManagerInnen, denen Hate Speech jeden Tag in ihrer Arbeit begegnet. Eine automatisierte Erkennung könnte die psychische Belastung reduzieren. Auch kann KI helfen, schnell und rund um die Uhr zu reagieren, vor allem wenn Shitstorms entstehen. Je früher Hate Speech erkannt und gelöscht wird, desto geringer ist der Einfluss auf Diskurse. Und wenn Hate Speech früh gelöscht wird, werden NutzerInnen geschützt, vor allem auch diejenigen, gegen die sich die Hate Speech richtet.
Ja, es hätte also durchaus einige Vorteile, wenn Hate Speech zuverlässig automatisiert erkannt werden könnte. Aber wie würde sich ganz konkret der Arbeitsalltag von Community-ManagerInnen ändern, wenn automatisierte Erkennung von Hate Speech zuverlässig funktionieren würde? Darin hat uns Daniel einen Einblick gegeben.
Der Job des Community Managers oder der Community Managerin kann sehr belastend sein. Es gibt wirklich Tage und Wochen, wo man so massiv mit Hass konfrontiert ist, dass man wirklich abends schlecht gelaunt aufhört zu arbeiten. So. Wir haben das Glück, ein sehr gutes Arbeitsumfeld zu haben, wo wir auch eben entsprechend sehr frei sind in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Das heißt, MitarbeiterInnen können sich auch zurückziehen, wenn sie sich zu belastet fühlen von einem Case, und andere übernehmen das dann. Beispielsweise sage ich dann oft, um halt irgendwie junge MitarbeiterInnen zu schützen, ich übernehme das jetzt hier und ihr kümmert euch um was anderes. Von daher, wenn das System mir die Möglichkeit gibt, gerade in Situationen, in Shitstorms, wo wir mit viel Hass konfrontiert sind, das so schon vorzusortieren, dass ich das nicht sehen muss, wäre das eine sehr große Hilfe. Zugleich wäre es mir immer wichtig, dass ich noch die Möglichkeit habe, korrigierend einzugreifen, weil sonst haben wir halt sehr viel eben so Overblocking, wo wir halt einfach sagen, das ist kein Hate Speech. So, da hat jemand oft auch zum Beispiel ein berechtigtes Interesse, wo halt eben ein Servicefall richtig schlecht gelaufen ist und dann ist eine Person sauer. Und wenn das ein KI-System jedes Mal aussortieren würde, dann würde halt der Kundenservice unseres Kunden schlechter werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen halt menschenverachtende Kommentare loswerden am liebsten, aber wir wollen natürlich nicht, dass Menschen, die ein berechtigtes Interesse haben und sich darüber aufregen, uns das auch mitteilen können. Oder auch wir machen Fehler und wir posten auch mal einen Post, der dann eben rassistisch oder sexistisch gelesen wird, was unserer Kreativagentur nicht aufgefallen ist. Und da ist es halt auch wieder wichtig, dass Leute sich aufregen und uns das zurückspielen, sodass wir das dann weitergeben können an die Kreativagenturen, die den Post runternehmen oder modifizieren können. Automatische Sortierung wäre sehr, sehr hilfreich, wenn sie sehr gut funktioniert. Das könnt ihr besser beurteilen, ob dieses Ich-auch-Problem irgendwann gelöst werden kann, ob man wirklich so gut den Kontext erkennen kann oder halt dieses von wirklich Dog-Whistles und nur Emojis einsetzen, um da, also zum Beispiel auch der Clown-Emoji ist auch einfach ein rechter Dog-Whistle, und da jetzt für ein KI-System immer zu entscheiden, das handelt sich jetzt hier um einen Clown, der als Hass eingesetzt wird, oder einfach nur um jemanden, der einen Clown postet, warum auch immer, vielleicht weil er S-Fan ist. Da weiß ich nicht, wie weit wir da sind, ob das in naher Zukunft möglich ist, aber wichtig wäre halt immer, dass die Community-ManagerInnen am Ende eine Korrekturmöglichkeit haben, um da bei Fehlentwicklung, Fehlentscheidungen der KI entgegenzuwirken.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen und viel darüber erfahren, wie Community-ManagerInnen mit Hate Speech umgehen. Lasst uns aber doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Was passiert eigentlich, bevor Community-ManagerInnen Posts und Kommentare sehen?
Genau, hier kommen nämlich die Plattformen ins Spiel, die vorsortieren, welche Inhalte die Nutzenden überhaupt sehen. Wir haben Daniel gefragt, wie die großen Plattformen seiner Meinung nach mit Hate Speech umgehen sollten und wie es in der Praxis aussieht.
Auch eine gute Frage, weil auch da sehr viel Dynamik drin ist. Seit jetzt ja der Wiederwahl von Trump und auch der Rede von Mark Zuckerberg, wo er ja auch angekündigt hatte Ende des vergangenen Jahres, dass er jetzt weniger moderieren möchte und mehr Meinungsfreiheit zulassen möchte. Ich weiß gar nicht, ob sich das schon so in der Praxis auswirkt. Ich glaube, in Deutschland hält sich da beispielsweise Meta noch weitgehend an die Gesetzgebung in Europa, auch wenn sie da versuchen zu lobbyieren. Also es gibt nach wie vor große Content-ManagerInnen-Zentren, da wurde zwar Stellen abgebaut, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen. Einerseits hier in Deutschland, in Berlin sitzen sehr viele, weiß ich, und aber auch in Afrika gibt es große Zentren von Menschen, die sich beispielsweise den ganzen Tag Bilder angucken und die vormoderieren oder halt eben KI-Filter trainieren, dass die das zukünftig irgendwann übernehmen. Das heißt, da wird schon viel getan, um das Schlimmste, sage ich mal, zu verhindern. Ich möchte sie jetzt auch nicht loben, sondern allein schon so eine Rhetorik, wie sie Mark Zuckerberg an den Tag gelegt hat, ist halt unglaublich schädlich, weil das Menschen anspornt, Menschen, die Hassrede verbreiten, quasi eine Entschuldigung gibt, ich darf das jetzt hier. Und das ist etwas auch, was wir gelernt haben. Sobald man eben ein Umfeld kreiert, in dem Menschen glauben, das ist jetzt akzeptabel, dass ich das hier sagen kann, dann wird es halt sehr viel mehr. Wenn man Gegenrede hält, wenn man löscht, dann kann man halt Menschen sehr schnell dazu bringen, einzusehen, okay, hier kann ich keinen Blumenstrauß gewinnen mit meiner Hassrede. Aber wenn man halt ihnen signalisiert, das ist schon okay, was du machst, dann verstärkt man das Problem. Also was wirklich das größte Problem ist, ist eben diese Metrik der Meaningful Interactions, mit der fast alle Social-Media-Netzwerke meines Wissens mittlerweile eben die Reichweite bestimmen oder halt wie erfolgreich ist ein Post, indem sie halt schauen einfach, wie häufig wird er kommentiert. Und das kann natürlich sehr harmlos sein, dass irgendwie ein guter Post, dass da Leute viele Witze oder Kommentare machen, wie toll das ist, aber das wird eben dann nicht unterschieden. Hier ist ein Post, wo sich Menschen drunter zum Hass zusammenrotten und der wird dann genauso weit gestreut in sozialen Netzwerken und das ist eigentlich das Schädliche, dass man da keine Unterscheidung trifft und da irgendwie diese Reichweitenbeschränkung einführt für Content, der eben menschenverachtend ist.
Ja, das finde ich einen super spannenden Einblick. Vor allem, dass auf den Plattformen vor allem die Beiträge Sichtbarkeit erhalten, mit denen in der Form von Likes und Kommentaren viel interagiert wird. Aber ob diese Kommentare jetzt positiv unterstützend oder voller Hass sind, das spielt zunächst keine Rolle.
Ja, in einer idealen Welt sollte den Plattformen aber doch daran gelegen sein, Hate Speech einzudämmen, oder? Was meint ihr? Sollten sie dann nicht auch ihre Algorithmen so anpassen, dass Hate Speech entgegengewirkt wird? Was Daniel darüber denkt, hören wir uns jetzt an.
Ich glaube, da passiert viel. Es hängt auch stark von der Plattform ab. Eine Plattform wie X zum Beispiel, da passiert es gar nicht und gewollt eben gar nicht. Und eine Plattform wie TikTok, und ich möchte auch nicht TikTok irgendwie loben oder so, aber wie ich schon sagte, die ist halt sehr streng in der Moderation, dass da wird schon eben eher Overblocking betrieben, als dass da viel durchgehen gelassen wird. Auch wenn man sicherlich sehr, sehr viele Posts auf TikTok finden kann, die rechtsextrem, die ja menschenverachtend sind. Das kann ich jetzt eigentlich nur so aus meinem Interesse an Social Media und dass ich mich halt regelmäßig über die Nachrichtenlage auf dem Laufenden halte, beurteilen, dass ich sage, meines Wissens sind die ganze Zeit daran, den Algorithmus am Modifizieren. Aber ob es jetzt der Algorithmus mehr oder weniger Hassrede zulässt, das ist halt stark plattformabhängig. Also auch da, ich möchte niemanden in Schutz nehmen, Instagram, da gibt es auch sehr viel Hassbeiträge, aber Instagram hat halt trotzdem so ein vermarktet sich als eine flauschige Plattform, sage ich mal. Das ist hier der, wo ich den schönen Influencer-Content kriege und eine sehr werbefreundliche Plattform. Und da wird dann sicherlich, der Algorithmus wird dann eher so in die Richtung gedreht, dass er halt weniger durchlässt als eine Plattform wie Facebook, die von Meta mehr als, ich weiß auch nicht, was deren Strategie dahinter ist jetzt. Also wir merken das auf jeden Fall, dass auf Facebook wir mit wesentlich härterem Hass konfrontiert werden als auf Instagram.
Ja, damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Folge angelangt und ich würde natürlich auch sehr gerne noch erfahren, was euer Takeaway aus dieser Folge ist. Und wenn ich sozusagen die Inhalte, die wir heute besprochen haben und gehört haben, nochmal Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, Hate Speech Detektion, automatisierte Hate Speech Erkennung und vielleicht sogar automatisierte Löschung von Hate Speech, bevor sie überhaupt an die Adressaten gelangt, ist ein richtig tolles Anwendungsfeld für KI. Ich glaube, KI kann uns da potenziell richtig viel helfen, um eben ja, Menschen vor beleidigenden und Hasskommentaren zu schützen. Ich frage mich aber, ob das wirklich eine realistische Vorstellung ist. Wir haben ja gerade über das Thema Algorithmen und die Rolle der Plattform in diesem Kontext gesprochen. Und da ist eben die Frage, inwiefern ne, die Plattformen überhaupt ein Interesse daran haben, Hate Speech zu unterbinden oder ob das nicht letztlich, um das jetzt mal sehr negativ auszudrücken, in deren Geschäftsmodell einfach reingehört. Ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass wir, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen überidealisierend, aber so eine Art von humanistischerem Zusammenleben auf sozialen Medien finden würden. Und da frage ich mich, ob das die großen Plattformen letztlich bieten können oder ob man nicht zu anderen Plattformen gehen müsste, wo auch sozusagen im System implementiert schon viel mehr Hate Speech Schutz da ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits fände ich es natürlich auch praktisch, wenn automatisierte Systeme schneller eingreifen könnten, um gerade solche Shitstorms aufzuhalten oder zumindest mal einzudämmen, bis dann menschliche ModeratorInnen Zeit hatten, auf die Postings draufzuschauen. Andererseits sehe ich auch die Tendenz, bei den Plattformen gerade ganz viele Personen in der Content Moderation einzusparen und dass dabei auch viele falsch positive Entscheidungen getroffen werden, gerade wenn es um Personen aus der LGBTIA-Plus-Community geht, die einfach über queere Themen sprechen wollen, zum Beispiel in Videos auf YouTube, und die werden dann automatisch demonetarisiert, weil die automatischen Algorithmen entscheiden, dass das nicht werbetauglich genug ist. Und solche Sachen machen mir dann schon wieder Sorgen, weil da wäre es mir dann lieber, wenn halt echte menschliche Content-ModeratorInnen da drauf schauen würden und dann diese Entscheidung auch zeitnah revidieren könnten und man nicht irgendwie Monate warten muss, bis dann das Video wieder freigeschaltet wird. Und in der gesamten Zeit sieht das kaum jemand, weil halt irgendein automatischer Algorithmus entschieden hat, dass die Verbreitung gestoppt werden soll, um Leute zu schützen. Also gerade die Fehlkonfiguration dieser Algorithmen macht mir dann schon wieder Sorge. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man halt ein sinnvolles, hybrides System hat, wo also Menschen und automatisierte Algorithmen zusammenarbeiten, dass das schon gut funktionieren kann. Ich finde, Daniel hat da auch gute praktische Einsichten in dieser Folge gegeben. Nur momentan scheint die Richtung leider eher in eine andere zu gehen.
Ja, ich bin da ganz bei dir, Benjamin. Ich sehe es auch als ein zweischneidiges Schwert, insbesondere was du gerade angesprochen hast mit sowieso schon marginalisierten Gruppen, die sich natürlich gerne auch im Internet in ihren Communities und über ihre Communities hinaus über für sie relevante Themen unterhalten möchten und da unter Umständen auch Wörter, die bisher als beleidigend galten, reclaimen und die positiv und als Selbstbeschreibung benutzen. Und da sehen wir wieder ganz stark diese massive Abhängigkeit vom nicht nur sprachlichen Kontext, sondern auch vom kulturellen Kontext. Und natürlich können KI-Systeme hier absolut unterstützend wirken, aber mir wäre es auch wichtig, dass eben diese ganzen kulturellen Kontexte berücksichtigt werden und dass es dann nicht dazu führt, dass Stimmen, die sowieso schon wenig hörbar waren, noch weniger Reichweite in den sozialen Medien bekommen.
Zum Abschluss möchten wir aber wie immer noch mal einen Ausblick in die Zukunft geben, und deshalb haben wir sowohl Sina als auch Daniel gefragt, was sie sich für die Zukunft wünschen.
Ein Thema, das haben wir jetzt ja heute auch viel besprochen, sind eben die Probleme in der Datenlage. Und da muss man eigentlich sagen, dass es in den letzten Jahren eher schwieriger geworden ist, wirklich an ich sage jetzt mal, gute Daten für Hate Speech Detection Forschung zu kommen, weil eben zum Beispiel auch große, wichtige Social-Media-Plattformen ihre Zugriffsmöglichkeiten geändert haben, eingeschränkt haben oder eben auch einfach viel teurer gemacht haben, sodass es für viele in der Forschung zum Beispiel gar nicht mehr möglich ist, Twitter-Daten im großen Stil zu sammeln und einzugreifen. Und das wäre aber nötig, um eben wirklich mal über Datensätze hinauszukommen, die so sind, wie ich das vorhin beschrieben habe, dass man eben so einzelne Sätze hat, die man dann annotiert, sondern es wäre eben eigentlich sehr wichtig, dass man umfassendere Datensätze hat, die wirklich Interaktionen, Netzwerke auf solchen Plattformen, auf solchen in solchen Social-Media-Kanälen irgendwie abgreifbar machen, sodass man dann eben wegkommt von, ich sage jetzt mal, dem Klassifizieren einzelner Posts, sondern viel mehr über Hintergründe, Kontexte, Dynamiken von solchen Communities dann auch erfahren kann. Das hat natürlich alles dann datenschutzrechtliche Implikationen und Herausforderungen, aber ja, für die Forschung wäre es eigentlich sehr wichtig, da in irgendeiner Weise Zugriff zu haben. Eine Vision, ein Traum von dieser Forschung bei Hate Speech wäre sicher noch viel mehr über die Mechanismen hinter Hate Speech zu verstehen, sodass man die Dinge eben nicht nur einfach erkennt oder irgendwie labelt, sondern vielleicht dann auch schon bestimmte Dynamiken durchkreuzen kann oder die Muster dahinter aushebeln kann.
Einfach Hilfsmittel, die mir helfen, besser zu sortieren und besser Vorauswahl zu treffen, aber zugleich Menschen immer noch das letzte Wort zu lassen, sodass man korrigierend eingreifen kann, wenn man sieht, hier ist eine Fehlentwicklung, aber zugleich auch Möglichkeiten hat, wenn man nicht mit dem Hass konfrontiert werden will. Wir haben halt das Glück, wir sind ein großes Team, wir haben viele Ressourcen, um sowas zu bearbeiten, aber es kommt ja sehr oft vor, dass es einfach irgendeine kleine Klitsche gibt, irgendeinen Handwerksladen oder so, die einen falschen Post absetzen, in Anführungszeichen falschen Post, und dann mit einem rechten Shitstorm konfrontiert werden. Und dass es für solche Menschen halt einfach Möglichkeiten gibt, da in irgendeiner Form einen Vorfilter einzubauen, dass sie nicht alles selbst mit allem selbst fertig werden müssen. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und damit auch am Ende der zweiten Staffel.
Und da wir jetzt eine ganz besondere Situation haben, Christiane, magst du noch was dazu sagen, was du ab jetzt machst und wo man noch mehr von dir hören kann?
Das kann ich gerne machen. Was ich jetzt mache, statt Podcasts mit euch aufnehmen, das ist im Grunde relativ langweilig, nämlich arbeiten. ich darf mich jetzt auch forschungstechnisch ja immer noch mit Mensch-KI-Interaktionen beschäftigen und freue mich darauf, da sozusagen ein bisschen mehr Stunden rein zu investieren, um hoffentlich coole Paper zu schreiben, die vielleicht mal in diesem Podcast besprochen werden, wer weiß. Und ansonsten freue ich mich, mich meinen anderen Podcast-Projekten natürlich auch weiterhin zu widmen. Da ist auch relativ viel gerade pausiert, aber wenn ihr mögt, wenn ihr Lust auf einen lustigen Film-Quiz-Podcast habt, dann sucht doch mal die Wendeltreppe ins Nichts. Da werdet ihr vielleicht auch auf eine bekannte Stimme treffen.
Super. Man kann natürlich sonst auch noch Werbung für deine gesamten wissenschaftskommunikative Aktivitäten machen. Also Science Heroes ist nochmal ein Podcast, den ich nochmal wärmstens empfehlen möchte. Da gibt's auch, wenn der jetzt gerade vielleicht pausiert ist, super viele gute Altfolgen noch nachzuhören. Und bevor wir uns ganz verabschieden, geben wir noch mal einen kleinen Ausblick, welche Folgen als nächstes kommen. Und zwar haben wir mit Maya Maat bei der Geniale 2025, das ist ein Wissenschaftskommunikationsfestival in Bielefeld, über Filterblasen gesprochen. Und die nächste Staffel von Autonomie und Algorithmen startet auch ganz stark, denn in der ersten Folge da geht es um das Wetter, genauer genommen darum, wie KI genutzt werden kann, um Wetter- und Klimamodelle zu
verbessern. Ja, und auch darum, was das dann mit nachhaltigen Energiesystemen zu tun hat. Und dazu sprechen wir mit Nicole Ludwig, die erforscht, wie Machine Learning dabei helfen kann, nachhaltige Energiesysteme effizient zu planen und zu nutzen.
Ich bin sehr gespannt drauf und ich wünsche euch und unseren HörerInnen jetzt schon einen super guten Start in die neue Staffel.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und bis dann.
Autonomie und Algorithmen ist eine Produktion von Christiane Attig, Benjamin Paasen und Lena Ackermann. Redaktionelle Unterstützung Ingrid Rogalski. Postproduktion Ingrid Rogalski und Lena Ackermann. Musik Almut Schwacke. Grafikdesign Sven Zedivi. Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Rahmen des Projekts KI-Akademie OWL.